Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
Und heute schauen wir uns ein psychologisches Phänomen an, das Thema Gruppendruck. Druck in Gruppen, Zusammenarbeit in Gruppen, aber vor allen Dingen, wie gehen Menschen in Situationen um, wenn Gruppen auf sie Druck ausüben?
Das Thema, Andreas, interessiert mich persönlich natürlich heute besonders, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass ich nicht so sehr auf Gruppendruck reagiere. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich über irgendeine charakterliche Absonderlichkeit verfüge?
Die kurze, diagnostisch präzise Antwort ist ja. Führen wir das mal ein bisschen aus. Wir wollen heute bewusst mal ein psychologisches Phänomen uns genauer anschauen. Und ich mag erstmal ein bisschen historisch reingehen. Was ist eigentlich Gruppendruck und wer hat das als erstes vielleicht experimentell auch ein bisschen genauer nachgewiesen? Und ich erinnere an eine Studie von Solomon Esch, sozialpsychologische Studie. Und ich verkürze die mal ein bisschen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können mal mitraten, wie es Ihnen wahrscheinlich geht. Wir stellen uns eine Situation vor in einer Gruppe. Sie kennen die anderen Personen nicht, kommen neu in diese Gruppe dazu. Und Sie sehen vor sich drei Linien. Und eine der Linien ist optisch ganz offensichtlich länger. Und jetzt werden Sie vom Experimentator gefragt, erkennen Sie, dass diese Linie, nehmen wir mal Linie C, länger ist? Und Sie sagen, ja, diese Linie ist länger. Und jetzt würden Sie sich fragen, was hat das mit Gruppendruck zu tun? Jetzt spulen wir weiter in dem Experiment. Und Solomon Esch hat damals ein oder zwei Personen, wir fangen mal mit einer an, instruiert, rhetorisch sicher, selbstsicher zu behaupten, dass alle Linien gleich lang sind. Und jetzt ist die spannende Frage, gelingt es Ihnen, obwohl eine Person in der Gruppe sehr rhetorisch begabt ist, trotzdem bei ihrer, aus ihrer Sicht richtigen Meinung, also faktisch richtigen Meinung zu bleiben. Das ist ganz interessant. Eine Person, die rhetorisch begabt ist, verändert das Ergebnis kaum. Jetzt spulen wir nochmal weiter. Wir nehmen zwei Personen, die sich in der Gruppe solidarisieren und fest, rhetorisch fest begabt, steif und fest behaupten, alle Linien sind gleich lang. Und jetzt ist ganz spannend zu erleben, dass in ganz vielen Gruppen die Ergebnisse schwanken so zwischen 10-30%, also fast ein Drittel, ihre eigene Meinung revidieren, weil ab zwei Personen das Phänomen, ich fühle mich unter Druck gesetzt von einem Teil der Gruppe. Und jetzt können wir das weiter spinnen. Je mehr Personen sozusagen in der Überzeugung sind, die sie nicht haben, je schwerer fällt es uns, eine eigene Position aufrechtzuerhalten. Und ich erzähle einmal das Experiment so fokussiert zu Ende und dann gehen wir ein bisschen rein, was hat das eigentlich heute mit unserer Arbeitswelt zu tun und was ist auch die Relevanz für Zusammenarbeit und Coaching. Jetzt werden teilweise die Menschen gefragt im Nachgang, wie ist das gekommen, dass sie eigentlich ihre Überzeugung aufgegeben haben? Haben sie irgendwie zwischendurch eine Dioptrienschwäche entwickelt? Und dann sagen die Menschen ganz klar nein. Und sinnbildlich die meiste Antwort, ich habe mich nicht getraut, gegen die vorherrschende Meinung eine eigene zu positionieren. Wer jetzt denkt, ah, das kann mir nicht passieren, das ist ganz spannend. Christopher Rau und ich haben ja beide in Osnabrück studiert. In Osnabrück in der psychologischen Fraktion wird nahezu jedes Jahr, wenn die Erstsemester kommen, diese kleine Studie repliziert. Und selbst bei Studierenden, bei offenen, aufgeschlossenen, psychologisch interessierten Menschen lässt sich dieses Phänomen Gruppendruck nachweisen. Und jetzt die spannende Frage, Christopher, bist du normal?
Ja, die Frage darf ich mir logischerweise nicht selbst attestieren, aber ich finde es schon interessant. Dieses Phänomen gibt's ja, wie gesagt, lange und immer wieder nachgewiesen. Und ich habe bei mir immer wieder festgestellt, dass ich nicht so ganz empfänglich für diesen Gruppendruck bin, weil wenn ich davon überzeugt bin, dass eine Sache richtig ist, dann wird es relativ schwer, mich davon abzubringen. Das hat natürlich in solchen Situationen durchaus Vorteile. Das hat natürlich in anderen Situationen durchaus Nachteile, weil dummerweise muss ich zugeben, dass ich wahrscheinlich nicht immer recht habe. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass es dann auch schwierig ist, mich von meiner Meinung abzubringen.
Wenn wir das mal direkt nehmen, also gibt es irgendetwas neben deinem Charakter, neben deiner Eigenart, wo du sagst, das hat dir geholfen oder das hilft dir in Situationen, wo du vielleicht dieses Phänomen sogar erlebst? Also nehmen wir zum Beispiel Verbandsarbeit oder andere Gruppensituationen, wo du das Gefühl hast, jetzt ist eine Mehrheit einer bestimmten Meinung und du vertrittst aber dennoch ganz bewusst eine eigene. Also die Frage ist, können wir irgendwas lernen, was dir dabei geholfen hat oder hilft?
Was mir dabei hilft, ist, dass ich mich nicht von der Menge überzeugen lasse, sondern von der Qualität des Arguments. Und auch wenn das nur eins ist, wenn das Argument besser ist als meins, dann kann ich das gut akzeptieren. Aber wenn ich das Gefühl habe, 100 Argumente sind schlechter als meins, dann ist mir die Quantität schlicht und ergreifend nicht so wichtig, sondern ich versuche wirklich zu verstehen, ist das belegbar? Gibt es dafür irgendeine Art von Evidenz? Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn ich, wie gesagt, der Überzeugung bin, dass ich die besseren Argumente habe, dann lasse ich mich da nicht unter Druck setzen. Es ist natürlich keine angenehme Situation für mich, aber es führt nicht dazu, dass ich jetzt meine Meinung ändere. Das würde ich aber machen und mache ich auch, Gott sei Dank. Ich glaube, das habe ich oft genug schon erleben dürfen und andere mit mir halt auch. Wenn jemand das bessere Argument hat, dann bin ich dem gegenüber zugänglich. Aber die Menge macht's für mich nicht, weil ich zu oft in meinem Leben erlebt habe, dass auch die Menge häufig nicht die beste Entscheidung trifft.
Finde ich schon mal einen ganz wertvollen Hinweis und auch so, das können wir ja für uns alle auch mal durchdenken. Also immer dann, wenn wir glauben, die Mehrheit hat recht, nicht zu leicht der Mehrheit zu folgen, sondern auch vielleicht für einen Moment innezuhalten. Ich mache es jetzt nochmal ganz technisch. Stellen wir uns vor, wir sind in einer Gruppensituation, merken vielleicht den Gruppendruck und wir sind von der Güte des Arguments überzeugt, dass es eigentlich in eine andere Richtung gehen sollte. Das kann bei Entscheidungssituationen sein, bei anderen Diskussionen. Einen Moment innezuhalten und ich hänge mal ein Rat oder eine Erfahrung dran, sich selbst zu fragen, wie würde ich jetzt entscheiden, wie würde ich weitergehen, wenn ich selbst als Einzelperson die volle Entscheidungsbefugnis, aber vor allen Dingen auch die Umsetzungsverantwortung tragen würde. Also wenn ich mich sozusagen auch nicht hinter anderen verstecken könnte und diesen Moment, Christopher, den du beschrieben hast, der unangenehm ist, den ich übrigens viel mehr spüre, also das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Unterschied zwischen uns beiden, bin viel empfänglicher für das unangenehme Gefühl, jetzt nicht der Mehrheit dazuzugehören, nicht Teil der Gruppe zu sein, vielleicht außerhalb der Gruppe zu stehen. Und deshalb helfen mir sozusagen tatsächlich auch sehr gut solche Techniken, genau mit dem Hinweis Qualität des Arguments. Und das Zweite ist, eigenständig verantwortlich zu sein. Und was dann? Was tue ich dann? Wie halte ich das vielleicht auch für einen Moment aus? Weil Menschen haben psychologisch gesehen, ich sage ganz bewusst, eine putzige Dualität in sich. Also normale Menschen.
Danke.
So. Und zwar, der eine Teil ist, wir möchten Teil einer sozialen Gemeinschaft sein. Wir wollen Teil der Gruppe sein. Am liebsten würden wir sinnbildlich alle umarmen und dazugehören. Und gleichzeitig wollen wir eigenständig sein. Wir wollen eben nicht zur Mehrheit gehören. Wir wollen etwas Besonderes sein. Und wir können uns das im Alltag an zwei ganz witzigen Phänomenen deutlich machen. Wir stellen uns ein Fußballstadion vor oder eine andere Sportart und die eigene Mannschaft gewinnt. Und alle springen auf, reißen die Arme hoch und jubeln. Und das kleine Alltagsexperiment, sie bleiben einfach beim nächsten Mal, wenn ihre Mannschaft ein Tor schießt, einfach sitzen. So, und gucken mal, wie sich das anfühlt. Also wir wollen sozusagen diese Massenphänomene, dieses Gemeinsame. Ja, wir sind Teil der Gruppe. Und das andere ist, wir stellen uns vor, wir haben einen Flug gebucht oder wir wollen irgendwie in eine Diskothek, wie wir es früher genannt haben, oder ein Club, wie auch immer, dann lieben Menschen VIP, also very important person. Du bist einmalig. Und wir wissen, dass das ein Marketing-Gag ist. Wir wissen, dass die meisten VIPs sind und trotzdem fühlen wir uns besonders. Und in dieser Dualität findet menschliches Miteinander statt. Und das ist ganz spannend, von der psychologischen Seite erstmal einmal zu verstehen und dann zu gucken, was heißt das auch im Miteinander, was heißt das vor allen Dingen auch für berufliches Miteinander.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich diesen Aspekt, Teil der Gruppe sein zu wollen. Und da würde ich tatsächlich dir auch recht geben, das ist bei mir nicht, also definitiv nicht so stark ausgeprägt wie bei dir. Das ist ja auch ein leckerer Unterschied zwischen uns beiden. Das hat natürlich bestimmte Vorteile. Es hat selbstverständlich auch Nachteile. Ich glaube, das muss man nicht näher ausführen. Ich versuche es in meinem Beruf, in meiner Tätigkeit für mich immer nutzbringend einzusetzen. Der Vorteil, den ich darin bieten kann, ist, dass wenn ich in Situationen bin, wo ich mit Gruppen zusammen bin und die moderiere, manchmal mit Geschäftsleiterrunden zum Beispiel, dass dann natürlich auch Situationen von Gruppendruck entstehen. Die gehen dann weniger von mir aus, sondern häufig eben von der obersten Geschäftsleitungsebene, wo ich dann merken kann, okay, da wird was vorgegeben, die anderen folgen. Das hat jetzt auch ein bisschen was mit Gruppendruck zu tun. Häufig natürlich ist auch eine Führungssituation. Aber da dann eben auch das Standing zu haben, zu sagen, es sollte hier das bessere Argument gewinnen. Und momentan ist es vielleicht gerade nicht das bessere Argument, sondern es ist vielleicht einfach die höhere Position, die ein Argument äußert und die anderen folgen dem. Und daraus entsteht dann aber in der Summe trotzdem wieder Gruppendruck, diese Konformität. Und da ermutige ich immer auch, dass diejenigen, die vielleicht eine Minderheitsmeinung haben, auch zu Wort kommen und auch ihre Meinung sagen können und versuche zumindest dafür zu sorgen, dass die Argumente dann besser abgewogen werden können. Und das gelingt mir halt deswegen, weil ich mich dann eben auch ganz bewusst nicht als Teil dieser Gruppe verstehe und auch nicht sein möchte, zumindest nicht in dieser Aufgabe, sondern weil ich so ein bisschen außen vor stehe. Und ich glaube, in so einer Konstellation kann man dann eben auch durchaus nutzbringend, auch für Kunden, auch für sich selbst nutzbringend, dafür sorgen, dass alle Argumente auf den Tisch kommen und eben wichtige nicht hinten rüberfallen. Und das ist ja in häufigen Gruppendrucksituationen so, dass man versucht, vorschnell zu einer Lösung zu finden, weil man meint, man hätte so schon eine gefunden, weil eben die Mehrheit, vielleicht sogar die überwältigende Mehrheit einer Gruppe davon überzeugt ist, dass sie jetzt die Lösung gefunden hat oder dass sie das Richtige tut. Und ich finde es wichtig, auch im Sinne von Differenzierung, immer auch die Minderheiten halt zu hören. Und sei es auch nur aus Prinzip und dass man es nochmal gehört hat, aber eben auch manchmal genau deswegen, weil sich herausstellt, es gab eine Minderheit und die hatte tatsächlich ein interessanteres Argument oder ein besseres Argument. Und das hat dann auch letzten Endes dazu geführt, dass leicht am Ende ein besseres Ergebnis dabei rausgekommen ist.
Und wir stellen uns mal konkret eine Entscheidungssituation vor in einer Gruppe, stellen wir uns ein Entscheidungsgremium vor, vielleicht eine Geschäftsführungsrunde, groß besetzt, großes Kino, wie ich immer sage, tun wir immer so, das wären 10 Personen im Raum, die eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen wollen. Und die Argumente sind ausgetauscht, es wurde eher konsensual diskutiert und am Ende ist die Entscheidung relativ einfach getroffen. Dann gibt es eine Sicherheitstechnik, die ich sehr gerne nutze und die ich auch anregen mag, die heißt, wir unterbrechen nochmal kurz das Meeting. Und die Bitte ist, dass jeder für sich einzeln, ohne mit dem Nachbarn zu sprechen, ohne die Gruppe zu Rate zu ziehen, in sich geht und überlegt, habe ich alle Argumente ausreichend verstanden? Habe ich die Sachlogik für mich selbst beachten können? Unter der Annahme, unter dem Gedankenspiel, ich alleine treffe die Entscheidung und ich alleine übernehme die Verantwortung, was wir vorhin hatten, bitte ich dann jeden einmal für sich schriftlich, nicht mündlich aufzuschreiben, bin ich dafür oder dagegen, wenn es meinetwegen eine AB-Entscheidung ist. Ich erlebe das immer wieder als unglaublich hilfreiche Technik, weil wir dann nochmal in die nächste Diskussionsrunde gehen und oft passiert Folgendes, Stille werden gehört, eher Introvertierte werden durch diese Struktur eher eingeladen, sich einzubringen. Neue Argumente werden nochmal zu Gehör gebracht. Und ich bin so davon überzeugt, dass ein Teil unserer Funktion als Business Coaches ist, für Differenzierung zu sorgen. Also Differenzierung zu unterstützen, differenziertes Denken, differenzierte soziale Situationen herzustellen. Und das ist eine einfache kleine Technik, die auch jeder in der Führungsrolle oder auch in anderen Rollen selbst nutzen kann. Und eben nicht zu schnell dem Gruppendruck unterliegen, weil es ist eben ein psychologischer Irrtum, dass die Mehrheit hat Recht immer stimmt.
Aber ich mache jetzt mal Advocatus Diaboli. Ist es denn nicht so, dass wenn eine überwältigende Mehrheit in einer Gruppe von einer Position überzeugt ist, dass es dann vielleicht sogar besser wäre, diesen Weg zu gehen, weil die ja davon überzeugt sind. Wir treffen ja häufig eben Mehrheitsentscheidungen.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Jetzt könnte man das einmal politisch sich angucken. Also wie treffen wir Wahlen? Und wenn wir auf Entscheidungen gucken, gibt es sicherlich viele Situationen, wo Mehrheitsentscheidungen eher getragene Entscheidungen sind. Das ist ja ein wichtiger Effekt, gerade von wirtschaftlichen Erfolg, dass es uns gelingt, eine Gruppe von etwas so zu überzeugen, dass sie motivational auch zielorientiert ins Handeln kommt. Und dennoch bin ich sozusagen da der Mahner, also ich bin sozusagen der Advocatus Diabolus des Advocatus Diabolus. So. sage, lieber einmal mehr in die Behutsamkeit, in die Differenzierung gehen. Und ich erlebe das tatsächlich auch. Wir sind ja gerade in einer, ich sage bewusst, in einer Welt, wo Teamorientierung, Teamarbeit, Zusammenarbeit in der Gruppe scheinbar das Nonplusultra ist. Gerade da kann es sein, dass es hilfreich ist, eben auch einzelne Sichtweisen sich anzuschauen, einzelne Argumente zu Gehör zu bringen und dann natürlich eine Gemeinschaft ins Handeln zu bringen. Ich mag ein kleines psychologisches Experiment noch ergänzen. Die Frage ist, wie gelingt es uns, Menschen dazu zu bewegen, in Hotels ihr Handtuch mehrmals zu benutzen? Dazu gab es unter anderem eine kleine Replikationsstudie in Osnabrück, die ich damals betreuen durfte. Und interessant war, dass man unterschiedliche Schilder genutzt hat und dann einfach gezählt hat, wie viele Menschen gelang es tatsächlich mehrfach dann, ihr Handtuch zu nutzen. Das bestmögliche Schild war, die meisten unserer Besucherinnen und Besucher benutzen das Handtuch mehrmals mit dem Ziel, die Umwelt zu schonen. Und jetzt gibt es eine kleine Zielvereinbarung, wenn es uns gelingt, dass 75% unserer Gästinnen und Gäste ihr Handtuch mehrmals benutzen, werden wir einen bestimmten Betrag an ein Gemeinschaftsprojekt spenden. Das ist sozusagen die Formulierung, jetzt ein bisschen in schöner natürlich, als ich es gerade ausgeführt habe, die den bestmöglichen Effekt hatte. Von daher sind das natürlich Gruppenphänomene, die wir auch positiv nutzen können.
So leicht gebe ich natürlich als Advocatus Diaboli nicht auf. Jetzt frage ich nochmal, wenn jetzt eine große Gruppe einer Meinung ist und auch fest davon überzeugt ist, dass sie richtig liegt, untergräbt es nicht die Motivation dieser Gruppe, dieses Ziel auch zu erreichen, wenn ich jetzt zu lange oder sehr lange, sagen wir nicht zu lange, aber wenn ich jetzt sehr lange diskutiere und mir alle Minderheitsmeinungen nochmal extra anhöre, auch die Stillen nochmal zu Wort kommen lasse, vielleicht da ein besseres Argument bei rauskommt, was aber bei der Gruppe nicht wirklich verfängt. Sorgt das nicht für Unmut und Demotivation?
Beim zweiten Mal hast du mich. Also auch da die direkte Antwort, ja. Und tatsächlich, und das ist ein wichtigen Punkt angesprochen, wie lang kreiseln wir? Also ich kenne viele Situationen, ich mache es mal eher aus der Praxis, wo ich frage, wie oft haben Sie über dieses Thema schon in der Gruppe diskutiert? Dann vergehen 1-2 Sekunden und dann gibt's ein, ich kann es nicht mehr hören. Das kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Das heißt, da muss man sehr aufpassen und das ist ein Stück, ich sag mal, technisches Handwerk auch. Wie gelingt es uns sowohl die Motivation der Gruppe, dass wir wollen gemeinsam handeln, wir wollen nach vorne gehen, wir sind überzeugt, wir haben eine Zielorientierung, wir haben eine Motivation, Christoph, was du gerade angesprochen hast, um gleichzeitig zu differenzieren und nicht zu blockieren oder zu entschleunigen. Weil der Gegenentwurf dazu, also ich mache mal die Differenzierung ganz bewusst, kann natürlich auch sein, es gibt eine sehr starke Person in der Gruppe, die eine sehr starke Einzelmeinung hat. Die Gruppenmeinung wird gar nicht ins Gehör gebracht. Und ich nehme mal ein Beispiel, ich mache es bewusst, natürlich nicht namentlich, wo jemand, der sehr angesehen war in seiner Organisation, Vorstand seiner Organisation, sehr charming, sehr elegant und gleichzeitig von der Haltung her sehr ich-bezogen, egozentrisch würde ich schon sagen. Und wenn der den Raum betrat, war klar, wir können diskutieren. Das heißt, das Bild nach außen war sehr diskursiv, sehr kooperativ, aber es war völlig klar, wir folgen der Meinung dieser einen Person. Jetzt hängt es davon ab, wenn diese Person für das, was ansteht, was wirtschaftlich ansteht, was entscheidungsorientiert ansteht, gutes Skillset hat, kann das auch eine sehr gute Funktionalität haben. Wir haben das ja in vielen Großkonzernen erlebt, wo sehr, sehr begabte Vorstandsvorsitzende, sehr begabte CEOs
richtungslenkend waren und wo die Mehrheit vielleicht eher eine gute Entscheidung verbessert hat. Das heißt, es ist tatsächlich beides, Christopher, bin ich absolut bei dir. Muss bei dem einen aufpassen, aber auch bei dem anderen. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die wir alle in der Zusammenarbeit haben und die natürlich auch in Führung und in Coaching auch immer wieder unsere Aufgabe ist, genau wie wir es jetzt machen, Dinge zu hinterfragen und eben nicht einseitigen Mustern zu viel Raum zu geben, will ich mal sagen.
Da hast du wichtige Aspekte angesprochen. Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, was man tun kann, um sich gegen Gruppendruck ein bisschen zu immunisieren. Also wie gesagt, meine Methode ist ja immer meine Lieblingsmethode, auf der Suche zu sein nach dem besseren Argument. Gibt es denn nach deiner Erfahrung noch weitere Methoden oder Tricks oder Kniffe oder Denkmuster, die man gut anwenden kann, um sich ein bisschen zumindest gegen Gruppendruck zu immunisieren?
Die eine weitere Möglichkeit ist, sich auch jemanden in der Gruppe zu suchen, also nicht die Gruppe als solches, als amorphe Masse zu sehen, sondern auch eine Person zu suchen, der ich zugewandt bin, die entweder mein Argument unterstützt oder zumindest mir einen Platz in der Gruppe einräumt. Gerade, ich nehme mal ganz bewusst so ein Beispiel, gerade stillere Fachexpertinnen, ich mache mal so ein Schema auf, nicht jede Fachexpertin ist still, aber ich bleibe bewusst bei diesem Beispiel. Ich erlebe das ganz oft, dass die wenig Gehör finden. Und da kann es helfen, sich bewusst auch vorher mit jemandem zu solidarisieren, sich auszutauschen. Das ist was scheinbar Kleines. Da sind wir fast auf der rhetorischen Ebene. Sich groß zu machen und den Blickkontakt zur Gesamtgruppe zu suchen. Weil es in dem Moment, wo ich mich sozusagen unangenehm fühle, ducken sich viele weg und sind dann außerhalb der Gruppe und dann ist die Gruppe in sich und ich stehe daneben. Also sozusagen ganz kleiner, weil du ganz bewusst nach Tipps gefragt hast. Ne? Wir haben so zwei kleine Tricks und Kniffe, wenn du so willst.
Das finde ich gut, weil ich glaube, das kann man relativ leicht auch in der Praxis umsetzen, wenn es zu solchen Situationen halt kommt. Und wir kennen ja alle solche Situationen, in der man merkt, ja, die Gruppe hat jetzt, die große Gruppe oder ein großer Teil der Gruppe hat eine andere Meinung als ich und dann füge ich mich ja auch häufig auch aus Gefälligkeit oder eben, wie du ja vorhin auch ausgeführt hast, weil ich lieber Teil der Gruppe sein möchte und vielleicht so unterschwellig die Sorge habe, naja, wenn ich da jetzt nicht mitgehe, dann bin ich nicht mehr Teil der Gruppe. Würde das denn im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich häufiger eine andere Meinung habe, dass ich vielleicht so ein bisschen weniger sozial orientiert bin? Ich will jetzt nicht asozial sagen, das ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Das kann man zu leicht missverstehen. Aber vielleicht so ein bisschen weniger gesellig, ein bisschen weniger unsozial. Gibt es dafür irgendwelche Untersuchungen? Weißt du das zufällig?
Also ich mache mal so eine gedankliche Dimension auf, wenn wir uns so eine Skala vorstellen, links wäre ich und rechts wäre wir, ne? So wir Kooperation und ich auf mich bezogen. Da können wir ja gucken, dass es da natürlich unterschiedliche Menschentypen gibt. Wir könnten da durchaus das ein oder andere testdiagnostische Instrument drüberlegen. Und da gibt es sicherlich Menschen, die eher bei sich sind, im positiven Sinne, und eher bei der Gruppe. Ich halte ja, wenn ich einen Coaching-Impuls direkt dranlege, das für sinnvoll zu wissen, wo ist meine Umgangssprache, wo ist meine Homebase, also wo bin ich eher verortet? Und wir haben die beiden Pole ja vorhin so, schätzt das zwischen uns beiden schon aufgemacht. Und was ergibt sich daraus im Guten? Also was ist die Ressource, was ist die Stärke genau darin? Was ist aber vielleicht auch genau der Entwicklungsimpuls? Also was kann ich sozusagen von der Gegenseite lernen? Und in welche Richtung kann ich mich ein bisschen mehr bewegen? Weil Menschen haben natürlich, ich fasse das nochmal zusammen, diesen beidseitigen Wunsch, Teil der Gruppe und unabhängig zu sein. Und es gibt Menschen, die etwas stärkeres Autonomiebestreben haben und Menschen, die etwas stärkere Konformitäts- oder Kooperationsansinnen in sich tragen. Beides im gesunden und funktionalen und hilfreichen Ausmaß.
Gut, dann hoffe ich mal, dass es bei mir noch ein Autonomiestreben ist, was halbwegs sozial verträglich ist. Das würde mich zumindest ein bisschen an der Stelle beruhigen, beziehungsweise dass ich meinen Frieden sozusagen mit dem Gruppendruck auch an der Stelle machen kann. Ja, mit diesen Worten sind wir dann auch schon wieder am Ende von unserem heutigen Podcast angekommen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Ja, viel Spaß in und mit Gruppensituationen. bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns gerne weiter, geben Sie uns gerne Rückmeldung, weil wir natürlich von der Lebendigkeit im Miteinander leben und wir wünschen eine gute Zeit.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.